Profil-Podcast zur Zukunft unseres Kontinents.
Willkommen bei der ersten Folge des neuen Profil-Podcasts Die Schlacht um Europa. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, dass Sie sich den Podcast runtergeladen haben und sich für die Zukunft unseres Kontinents interessieren. Genau darum wird es nämlich gehen. In dieser ersten Folge werden wir die Frage stellen, ob jetzt im Jahr 2026 tatsächlich der gefährlichste Moment für die Europäische Union gekommen ist. Als erstes wollen wir uns mal vorstellen. Mein Name ist Robert Reichler. Ich bin stellvertretender Chefredakteur des Profil und leite das Auslandsressort. Und mir gegenüber sitzt Siobhan Geetz, die stellvertretende Leiterin des Auslandsressorts. Hallo Siobhan.
Hallo Robert. Wir haben heute einiges vor. Wir wollen zunächst einmal klären, worum es in diesem Podcast überhaupt geht. Und wir wollen erklären, warum der Titel, nämlich Schlacht um Europa, zwar dramatisch klingt, aber keine Übertreibung ist. Und für die erste Folge haben wir mit Roberta Metsola gesprochen. Sie ist Präsidentin des Europäischen Parlaments und wir haben auch ihr die Frage gestellt, ob jetzt, im Jahr 2026, der gefährlichste Moment für die Europäische Union ist. Ihre Antwort auf die Frage hören wir dann etwas später.
Als wir vor mehreren Monaten schon begonnen haben, diesen Podcast zu konzipieren, hatten wir eigentlich zwei große Themenfelder vor Augen. Zwei Gründe, weshalb Europa bedroht ist auf ganz unterschiedlichen Ebenen.
Genau. Also da gibt es einerseits natürlich die tatsächliche militärische und deshalb auch für Europa existenzielle Bedrohung, nämlich der Krieg, den Russland in der Ukraine führt. Die Ukraine ist ein europäisches Land, hat eine proeuropäische Ausrichtung und sie hat doch seit Juni 2022, also seit kurz nach Kriegsbeginn, den Status eines EU-Beitrittskandidaten. Ja, und dieses Land will Russland eben seit Februar 2022 erobern und Europa gerät dabei immer wieder auch in Putins Fadenkreuz. Nämlich nicht nur verbal, sondern auch durch hybride Angriffe wie Drohnen, die in den Luftraum von EU-Ländern eindringen, durch Sabotageaktionen und Cyberangriffe, also das, was man hybride Kriegsführung nennt. Und die zweite Bedrohung, mit der wir uns befassen, ist jetzt zwar nicht zu vergleichen mit der ersten Bedrohung, also mit der tatsächlichen militärischen Auseinandersetzung, das ist ein politischer Angriff auf die Europäische Union. Und die Akteure sind die sogenannten patriotischen Parteien, also die Parteien, die sich im Europäischen Parlament in der Fraktion der Patrioten zusammengetan haben. Auch die FPÖ aus Österreich gehört dazu. Und diese Parteien wollen den Institutionen der EU den Garaus machen und stattdessen ein, so nennen sie das, Europa der Vaterländer errichten.
Ja, ich weiß nicht, ob man es dazu sagen muss, aber ich möchte es dazu sagen. Das sind natürlich völlig unterschiedliche Dinge. Und ein politischer Angriff auf die EU und auf die Institutionen oder wie immer der Versuch jetzt, das Europa der Vaterländer zu errichten etc., ist natürlich ein politisch legitimer Akt. Das ist in der Demokratie vorgesehen. Man kann sich eine andere EU wünschen, man kann auch politisch dafür kämpfen. Aber nichtsdestotrotz bedroht das die EU, wie wir sie kennen. Deshalb ist das eine Bedrohung für die Europäische Union.
Genau. Und vielleicht noch ein Wort zur nicht militärischen Bedrohung. Die Desinformationskampagnen durch Russland, das sind Versuche mittels Fake News, also Fake News kann man sagen, sind als Nachrichten getarnte Lügen und Halbwahrheiten, die öffentliche Meinung in Europa zu manipulieren. Das sehen wir in den letzten Jahren auch vermehrt.
Meistens oder sehr oft bezieht sich das auf Migration. Man versucht, die Gesellschaften aufzuhetzen, zu spalten, Probleme, die es gibt, zu verstärken und so den Zusammenhalt innerhalb der einzelnen Staaten und innerhalb Europas zu schwächen. Okay, das waren zwei wesentliche große Bedrohungen. Und während wir noch konzipiert haben und uns überlegt haben, was wir alles in dem Podcast machen wollen, kam eine weitere sehr relevante Bedrohung dazu. Und zwar in dieser Form und in dieser Intensität eigentlich unerwartet, nämlich die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat sich sehr explizit, sehr scharf und in mehreren Weisen gegen Europa gewendet.
Genau, und das hat sich an sich schon sehr früh gezeigt. Also wir haben jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr Trump 2, also zweite Amtszeit Trump hinter uns. Und wenn ich mich erinnere an die Rede von Vizepräsident J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz, das war im Februar 2025, also vor einem Jahr, die Rede ist mittlerweile berüchtigt. Und zwar ist Vance da ziemlich direkt auf die EU losgegangen. Der hat damals brüskiert, dass die europäischen Regierungen Zensur betreiben, dass die größte Gefahr für die europäische Demokratie nicht Russland ist, so wie das lange auch von den USA gesehen wurde, sondern Massenmigration und ein Ende der Meinungsfreiheit in Europa.
Da konnte man noch kurz annehmen, dass das eine provokante Rede von J.D. Vance ist, einigermaßen originell, ausgerechnet auf der Münchner Sicherheitskonferenz, alle Anwesenden zu brüskieren. Ja. Aber man wusste noch nicht, wie weit das gehen wird.
Als nächstes kamen dann die Zölle. Also übrig geblieben sind jetzt 15% Zölle gegen die EU. Und so richtig ins Fadenkreuz des Weißen Hauses ist Europa dann Ende vergangenen Jahres gekommen, nämlich im Dezember hat die US-Regierung ihre neue nationale Sicherheitsstrategie veröffentlicht. Und darin wurde Europa die, Zitat, zivilisatorische Auslöschung vorhergesagt.
Das ist einigermaßen unhöflich.
Das, genau. Also das sind schon Worte und eine Wortwahl, die ziemlich krass ist. Wir reden später noch ein bisschen mehr darüber. Und dann, was dann noch dazu kam, ist der Streit um Grönland. Also Donald Trump beansprucht die Insel, die zu Dänemark gehört, für sich, möchte sie in die USA eingliedern und hat sogar immer wieder in den Raum gestellt, das auch notfalls mit militärischen Mitteln tun zu wollen.
Das hat er dann zwar wieder zurückgenommen, aber bereits die einmalige Drohung hat natürlich, was das Vertrauen zwischen den eigentlich Bündnispartnern betrifft, viel kaputt gemacht. Das heißt, plötzlich steht Europa ganz anders da als noch vor einigen Jahren oder als noch vor 2 Jahren vielleicht auch. Es gibt den Krieg, den Russland führt, von dem man noch nicht weiß, wie er enden wird. Es gibt die patriotischen Parteien, die stärker werden und die Europäische Union zerbrechen wollen. Und es gibt eine Regierung in den USA, die Supermacht, die sich ausgerechnet Europa auch in ihrer Sicherheitsstrategie ausgesucht hat, um sie bloßzustellen, was ja wirklich überraschend war, denn nicht China, das ja tatsächlich der größte Gegenspieler weltweit ist von den USA, und auch nicht Russland, das den Krieg führt. Nicht diese Staaten oder auch andere Staaten wurden herausgegriffen, sondern ausgerechnet Europa. Trump hat es ideologisch auf Europa abgesehen.
Und das Ziel all dieser Angreifer, die wir da gerade beschrieben haben, ist Europa bzw. die Europäische Union. Und wir wollen uns in den nächsten Podcasts eben genauer anschauen und unterschiedliche Spotlights setzen, wie das genau geschieht. Aber vielleicht wollen wir mal jemanden zu Wort kommen lassen von diesen Angreifern und mal den Hörerinnen und Hörern zeigen, was da eigentlich gesagt wird.
Если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас.
Sie haben ihn möglicherweise erkannt, das war der russische Präsident Wladimir Putin, und auch wenn Sie kein Russisch verstehen, das erste Wort haben Sie vielleicht so halb verstanden, das war Europa. Er sagt etwas über Europa, nämlich, wenn Europa Krieg führen will, sind wir bereit. Das war eine wirklich martialische Drohung eigentlich. Es ging nämlich Europa überhaupt nicht darum, mit Russland Krieg zu führen, sondern ganz im Gegenteil. Europa hat versucht, an dem Friedensplan mitzuarbeiten zwischen Russland und der Ukraine. Und was Europa gemacht hat oder was europäische Staats- und Regierungschefs gemacht haben, war, sie haben versucht, einen etwas gerechteren Friedensplan zu entwerfen zwischen Russland und der Ukraine. Das hat Putin dazu bewogen, zu sagen, wenn Europa Krieg führen will, sind wir bereit. Als nächstes kommt FPÖ-Chef Herbert Kickl. Auch er hat einen interessanten Satz über Europa gesagt. In dem kurzen Clip, den wir jetzt spielen, sagt der FPÖ-Chef, wie absurd er es findet, patriotische Gefühle für die EU zu empfinden.
Ich weiß gar nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann, frage ich mich ganz ehrlich. Wie kommt der Bundespräsident auf diese Neujahrsbotschaft? Patriotische Gefühle für diese bürokratische, selbstgefällige, friedens- und freiheitsfeindliche Europäische Union.
Okay, und schließlich als drittes Zitat, ein wörtliches Zitat aus dieser bereits erwähnten nationalen Sicherheitsstrategie der USA. Und dort heißt es: Zu den größeren Problemen, mit denen Europa konfrontiert ist, gehören die Aktivitäten der Europäischen Union und anderer transnationaler Gremien, die die politische Freiheit und Souveränität untergraben. Eine Migrationspolitik, die den Kontinent verändert und Konflikte schafft, die Zensur der freien Meinungsäußerung und die Unterdrückung der politischen Opposition, ein drastischer Rückgang der Geburtenraten sowie der Verlust der nationalen Identität und des Selbstbewusstseins. So charakterisieren die USA in ihrer Sicherheitsdoktrin Europa.
Genau. Und das Fazit ist, das steht dann auch noch in der Sicherheitsstrategie, denn sollten sich die aktuellen Trends fortsetzen, wird der Kontinent in 20 Jahren oder weniger nicht mehr wiederzuerkennen sein.
Genau. So sieht uns die aktuelle amerikanische Regierung. Was ich jetzt noch dazu sagen möchte, ist, was wir jetzt gespielt haben, sind Zitate auf ganz unterschiedlichen Ebenen von Gruppen, Leuten, die mit diesem Europa, mit dieser Europäischen Union ein erhebliches Problem haben, die etwas verändern wollen. Wir haben hier nicht vor, in diesem Podcast jetzt die Verteidiger der Europäischen Union zu sein. Wir wollen darstellen, was die Europäische Union tut, was ihre Gegner sagen. Und auch das wollen wir möglichst ehrlich zeigen und realistisch. Und wir werden auch, wenn das Profil jetzt, man muss das nicht verheimlichen, ein proeuropäisches Magazin ist und den Wert der Europäischen Union immer anerkennt, wir werden Gegenstimmen einladen, die ganz anderer Meinung sind und die hoffentlich unsere Einladung auch annehmen und in unserem Podcast darlegen, was sie für ein Problem mit der EU haben, mit Europa, mit den Institutionen.
Genau. Und wenn wir sagen wir, dann meinen wir nicht nur dich, Robert, und mich, sondern das sind ganz viele Leute dabei. Wir sind jetzt mal die Gastgeber des Podcasts, aber es gibt viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Profilredaktion, die ausschwärmen in verschiedene Länder zu Reportagen nach zum Beispiel Albanien, nach Polen, nach Grönland. Und so werden wir die Fragen, die wir uns hier stellen, aus vielen Blickwinkeln beleuchten. Jetzt hören wir uns aber mal an, was Roberta Metsola, die Präsidentin des Europäischen Parlaments, zu sagen hat. Robert, du hast sie vor kurzem in Wien getroffen.
Metsola war auf Arbeitsbesuch in Wien im Jänner und sie hat sich Zeit genommen für ein Gespräch mit Profil. Und sie ist eine konservative Präsidentin des Europäischen Parlaments. Und ich habe ja als erstes eben diese Frage gestellt, über die wir jetzt sprechen, nämlich: Erlebt die EU angesichts von Krieg, Konflikt mit der US-Regierung, Desinformationskampagnen und auch dem Stärkerwerden der patriotischen Parteien ihren gefährlichsten Moment?
Well, we start every year thinking that last year was difficult and maybe this year would be.
Wir denken immer zu Jahresbeginn, dass das vergangene Jahr herausfordernd war und das neue hoffentlich ruhiger werde. Aber 2026 hat uns bereits gezeigt, dass dies das am meisten Herausfordernde werden könnte. Ich würde noch nicht von Bedrohung sprechen, mit Ausnahme des von Russland geführten Krieges. Aber es sind Schwierigkeiten an allen Fronten, die Art, wie wir üblicherweise mit Problemen umgehen, wie wir mit unseren Partnern kooperieren, wird in Frage gestellt. Das dürfen wir nicht ignorieren und wir dürfen dieses Jahr nicht verstreichen lassen, ohne die Kontrolle über unsere Sicherheit, unsere Verteidigung und unsere Wettbewerbsfähigkeit zu gewinnen. Ich nenne diese drei Säulen, weil es gerade die sind, bei denen wir rückblickend betrachtet vielleicht nicht die Kontrolle inne hatten.
Die Bedrohungen scheinen ineinander zu fließen. Die Parteien der Patriotenfraktion agieren russlandfreundlich, werden gleichzeitig von den USA unterstützt. Und alle Genannten erachten die Europäische Union als ihre politische Widersacherin oder Feindin. Was können Sie dem entgegensetzen?
Es gibt viel Frustration unter den Leuten, die meinen, wir seien nicht schnell genug und nicht stark genug. Das ist nicht neu. Die traditionellen politischen Lager hatten aufgehört, sich um die tatsächlichen Anliegen der Leute zu kümmern und auch um deren Ängste. Die Bedrohungen, von denen sie sprechen, beuten diese Ängste aus, durch Nostalgie und Reformverweigerung. Gleichzeitig gehen Jobs verloren, die Wettbewerbsfähigkeit sinkt, Unser Level an Sicherheit ist längst nicht da, wo es sein sollte, und unsere Verteidigungsfähigkeit ist weit von den Zielen entfernt, die wir uns selbst gesetzt haben. Die politische Führung hat die Verantwortung, darauf Antworten zu geben. Und weil die Bedrohungen tatsächlich ineinander fließen, ist das enorm dringend. Die Zeit, wo wir Verantwortung von uns wegschieben konnten, ist vorbei. Und ich sage das mit einer gewissen kritischen Selbstreflexion. Wir hatten Ausreden parat. Es ist nicht unser Fehler, wir werden missverstanden oder sie wissen gar nicht, was sie wollen. Das war ein schwerer Irrtum. Es ist unsere Pflicht, Antworten zu geben, sonst wenden sich die Leute anderen Kräften zu, und zwar jenen, die zerstören wollen und die zurückschauen, anstatt nach vorne. Ich stehe für das exakte Gegenteil.
I stand for the complete opposite of that.
But you say that Europe is maybe not fast.
Sie sagen, Europa sei nicht schnell genug. Es sieht aber so aus, als wollten große Teile der Bevölkerung nicht mehr Tempo, sondern vielmehr in eine ganz andere Richtung. Sie scheinen sich in Nationalstaaten sicherer zu fühlen. Würden Sie ausschließen, dass in den nächsten Jahren Kompetenzen, die jetzt bei EU-Institutionen liegen, zurück an nationale Parlamente übertragen werden?
It depends.
Das hängt davon ab. Blicken wir in die jüngere Vergangenheit. Als Russland in die Ukraine einmarschierte, sagten Menschen in ganz Europa, nur die EU kann da helfen. In Ländern, die stark von Migration betroffen sind, auch in Österreich, wenden sich die Leute an die EU, um Lösungen zu finden. Auch wenn es darum geht, wie man die Kosten für Energie senken kann, schaffen das Mitgliedstaaten nicht allein. Diese Vorteile der EU müssen wir vielleicht öfter aussprechen. Kein Land wäre in der Lage, diese Herausforderungen alleine zu bestehen.
Perhaps we don't say them enough, that no country would be able to face alone.
But the big crisis, as you mentioned now, Ukraine, COVID, etc.
Aber gerade die großen Krisen, von denen Sie sagen, dass nur die EU sie lösen könne, treiben viele Menschen zu den Anti-EU-Parteien. Sie lehnen europäische Impfinitiativen ebenso ab wie europäische Hilfe für die Ukraine. Hier in Österreich etwa profitiert davon die FPÖ, die seit langem in allen Umfragen an erster Stelle liegt.
They're leading by far.
Wir sehen das in mehreren Staaten. Es ist viel einfacher, als politische Bewegung das Zurückdrehen der Zeit um einige Jahrzehnte als Lösung zu verkaufen. Man wird ja sehen, wer Recht behält. Wir in der Mitte, die pro-europäischen Bewegungen, arbeiten mit Umsicht und Schritt für Schritt daran, den Bürgerinnen und Bürgern ein besseres Leben zu ermöglichen. Leider haben große Parteien lange Zeit die Stimmen ihrer Wähler als selbstverständlich angesehen und wollten nicht zur Kenntnis nehmen, dass die sich abwenden oder bei den Wahlen zu Hause bleiben. Ich sage, beurteilt uns danach, was wir leisten.
Die USA kündigen in ihrer im Dezember 2025 veröffentlichten nationalen Sicherheitsstrategie an, sie werden patriotische Parteien in Europa unterstützen. Halten Sie das für legitim, europäische Politik zu beeinflussen?
I think I would make a distinction between active interference.
Nein, ich würde eine Unterscheidung treffen zwischen aktiver Einmischung im Sinne der Demokratie, wie sie eben funktioniert, und den Phänomenen, die anders funktionieren und die wir online beobachten. Persönlich seinen Einfluss geltend zu machen, auf welche Weise auch immer, das ist demokratisch. Man sieht, wer wen unterstützt. Aber wir erleben in Europa bei vielen Wahlen Propaganda von innen und von außen, die darauf abzielt, die Demokratie zu stören. Das ist die größte Angst, die ich habe. Desinformation, die es auf die Gruppen abgesehen hat, die am leichtesten zu manipulieren sind, und damit meine ich die älteren Leute, aber auch die Jungen. Sie werden in ihren Social-Media-Accounts permanent von Propaganda-Bots überschwemmt, die nicht für die eine oder andere Partei Werbung machen, sondern die ureigenste Grundlage der Demokratie zerstören. Faire und offene Wahlen, wo Argumente ausgetauscht werden und Wählerinnen und Wähler entscheiden. All das ist jetzt bedroht. Aber wir müssen eben unterscheiden zwischen Stimmen von außerhalb Europa, die ihre Präferenzen äußern, und denen, die von innen destabilisieren wollen. Ich würde viel eher Sorge ausdrücken über die Art, wie Russland manche Wahlen manipuliert oder was der Iran tut, als über Narrative, gegen die wir argumentieren können.
What Iran is doing, than narratives that we could be able to counter.
In the US, we see a really disruptive.
In den USA findet unter der Präsidentschaft von Donald Trump eine radikale Machtverschiebung statt, weg vom Kongress und der Justiz hin zum Präsidenten. Man dachte immer, die sogenannten Checks and Balances, die in der Verfassung festgeschriebenen institutionellen Regeln, würden dies verhindern. Es gibt auch Pläne unter dem Titel Make Europe Great Again, europäische Institutionen auszuhöhlen. Halten Sie das für möglich?
Do you think it's possible to change this?
I'm confident that.
Ich bin als Präsidentin des Europäischen Parlaments zuversichtlich, weil wir erklären können, was wir tun und weil wir direkt gewählt sind. Wir überprüfen, wie von europäischen Institutionen das Geld ausgegeben wird. Wir kontrollieren die Kommission. Wir sind streng gegenüber dem Europäischen Rat. Wir ziehen die Institutionen zur Verantwortung und darüber herrscht quer durch alle Parteien Einigkeit. Ich unterhalte auch gute Beziehungen zu meinen Amtskollegen in den USA, Mike Johnson, dem Sprecher des Repräsentantenhauses, und wir diskutieren oft darüber. Eine Sache, auf die ich ihn dabei hinweise: Wir kennen in der EU anders als in den USA keine Executive Orders. Unser Gesetzesprozess sieht vor, dass alles vom Parlament überprüft wird, ehe es beschlossen wird.
Fixed later.
Ein wichtiger Streitpunkt zwischen den USA und der EU ist der Digital Services Act. Die US-Regierung wirft der EU dabei Zensur vor. Dem liegen unterschiedliche Konzepte von Meinungsfreiheit zugrunde. Was in den USA verfassungsrechtlich als freie Rede geschützt ist, gilt in Europa manchmal schon als Hassrede. Ist es klug, diesen Streit jetzt auszutragen?
Is it worth picking this fight?
I'm quite calm about this. First of all, we are, you know, sad guardians of free speech to the extent that.
Ich bin gelassen, was das betrifft. Wir haben in Europa einige der besten Gesetze der Welt, um die Meinungsfreiheit zu schützen. Ich wehre mich gegen die karikaturhafte Darstellung der EU in dieser Frage. Die Regeln des Digital Service Act gelten für einen Markt von 450 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten in der Europäischen Union, die auch US-Dienste in Anspruch nehmen. Man muss darüber diskutieren und verhandeln, aber geltende Regeln müssen eingehalten werden. Wir würden umgekehrt unserem Gegenüber niemals vorschreiben, dass er seine Regeln ändern müsse. Wenn wir auf seinem Markt aktiv sind, müssen wir uns an dessen Gesetze halten.
Also, was ist jetzt deine Meinung dazu, Robert? Wie existenziell bedroht ist die EU und welche Kräfte sind denn da jetzt am ehesten daran beteiligt, sie in der Form, wie sie existiert, zu zerschlagen?
Metsola klang in dem Interview recht zuversichtlich. Das muss sie auch. Muss sie. Sie ist eine der höchsten Repräsentantinnen der Europäischen Union. Wenn wir eine andere Stimme ernst nehmen, dann sieht dieses Jahr vielleicht schon ganz anders aus. Ich denke an Viktor Orban, den ungarischen Ministerpräsidenten. Man kann sagen, okay, was ist der ungarische Ministerpräsident verglichen mit der gesamten EU? Aber Orban, wissen wir, steht Trump sehr nahe. Und Orban hat gesagt, in seiner Rede jetzt zu Jahresbeginn, hat eine übliche Neujahrsansprache gehalten, und er sagt, es ist eine Ära zu Ende gegangen, 2025, und es beginnt 2026 eine neue. Die Ära, die zu Ende gegangen ist, nennt er die Ära der liberalen Weltordnung. Mhm. Er sagt, das ist vorbei. Das ist, wenn ich daran erinnere, das ist die Weltordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurde, bereits unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Man hat die UN-Charta beschlossen, man hat internationale Organisationen gegründet, von, weiß nicht, die Weltgesundheitsorganisation. Man hat versucht, die Dinge, die die Welt betreffen, mit Regeln irgendwie zu ordnen und ein System zu errichten, an dem prinzipiell jeder teilnehmen kann. Und das basiert auf den Werten Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, freie Wirtschaft, Menschenrechte. Diese liberale Weltordnung gilt jetzt nicht mehr und Orban macht das fest an der Angelobung von Donald Trump und sagt, mit der Angelobung von Donald Trump ist diese Weltordnung beendet und es kommt eine neue und die nennt er die Ära der nationalen Staaten.
Und das, was Trump in den USA macht, das hat ja auch einen unmittelbaren, direkten Einfluss auf Europa. Und der Frage wollen wir auch nachgehen, wie das konkret funktioniert. Also jetzt haben wir schon gesagt, in der nationalen Sicherheitsstrategie hat Washington dargelegt, dass sie patriotische, die sogenannten Patrioten, also die patriotischen Parteien in Europa unterstützen wollen. Es steht nicht drinnen, wie genau das passieren soll. Aber sicher ist, dass die Supermacht USA sich einmischen wollen in die europäische Politik.
Klar, indem die USA sagen, wir wollen die unterstützen, unterstützen sie sie natürlich schon, wenn öffentlich zu sagen, ich unterstütze, also als US-Regierung, wir unterstützen bestimmte Parteien, zum Beispiel eben die auch von Orban. Hier sieht man ja bereits das Bündnis mehr oder weniger. Und das, was Orban sagt, er will eine Ära der nationalen Staaten, eine Ära der Nationen, das sagt auch Trump und deswegen arbeiten die gegen die EU. Wie sie die jetzt genau unterstützen wollen, das können wir noch nicht wissen, das kann sich auch verändern, aber es ist bisher eigentlich noch nie da gewesen, dass eine US-Regierung in einer Sicherheitsdoktrin sagt, sie unterstützt Oppositionsparteien auf dem Gebiet eines Bündnispartners.
Ja, aber man kann sich schon ungefähr vorstellen, wie das jetzt funktionieren könnte. Also die USA könnten ja zum Beispiel durch finanzielle Mittel patriotische Parteien unterstützen, durch Wahlempfehlungen, wie das ja teilweise auch schon geschehen ist. Also Elon Musk hat das ja schon gemacht mit der AfD vor den Bundestagswahlen in Deutschland.
Auch Vance hat sich schon so geäußert.
Genau. Oder auch durch Beratungsleistungen, auch das geschieht bereits. Oder auch, wie du vorhin schon gesagt hast, durch Aufmerksamkeit. Es gab ja zum Beispiel das lange Gespräch zwischen Elon Musk und AfD-Co-Chefin Alice Weidel, das sehr viel Beachtung gefunden hat, weil Musk hat wirklich sehr viele Follower auf seiner eigenen Plattform X und wo Weidel dann alles Mögliche behaupten durfte. Also zum Beispiel hat sie dann gesagt, Hitler wäre ein Linker gewesen und ein Kommunist. Und Musk hat dem natürlich nicht widersprochen. Ne? Also viele Menschen sehen das und das hat natürlich eine Auswirkung. Aber um noch einmal kurz auf die Mega-Strategie, also Make Europe Great Again, na, angelehnt an MAGA, Make America Great Again. Da würde ich noch gerne ganz kurz reinhören in ein Interview, das Trump dem US-Magazin Politico gegeben hat, Ende vergangenen Jahres, und wie er Europa beschreibt, mit welchen Worten.
But most European nations, they're decaying. They're decaying.
You can imagine some leaders in Europe are a little freaked out by what your posture is. And European.
No, they should be freaked out by what they're doing to their countries. They're destroying their countries.
Well, European Council President.
And they're people I like. Look, they're people I like. I get along with them. You know that. But they can't let this happen. And it gets to a point where you can't really correct it.
Also Trump sagt in dem Interview, die europäischen Staaten wären im Zerfall begriffen. Das Wort, das er dabei benutzt, ist Decay. Und das ist schon besonders negativ im Englischen. Das heißt Verwesung auch. Ne? Also es ist schon eine drastische Wortwahl.
Trump ist kein Mann der Zurückhaltung.
Nein, das kann man so sagen. Und er bringt damit wirklich seine Abscheu zum Ausdruck. Gell? Weil und Decay, das riecht man richtig.
Genau,
ja?
Und gleichzeitig sagt er immer, er liebt Europa. Also er macht das auch so ein bisschen mit Zuckerbrot und Peitsche. Er will sagen, ich liebe Europa, aber ihr macht alles falsch, genau. Und ihr macht daraus einen Müllhaufen.
Genau. Und dann fragt ihn die Journalistin, die das interviewt, Tasha Burns, ob er nachvollziehen kann, dass seine Worte bei europäischen Staats- und Regierungschefs Panik auslösen. Da meint er dann, ja, die sollen eh panisch sein, weil sie zerstören ja ihre Länder.
Ja, ich glaube, mit Empörung und so kommt er ganz gut zurecht.
Glaube ich auch, ja. Aber man sieht, also die alten Freunde, also die EU, die alten Freunde der USA werden für Trump zu Gegnern und die Feinde Europas, also die Feinde der EU, wie sie ja heute existiert, also die Patrioten, das sind jetzt seine neuen Verbündeten.
Und da ist interessant, dass die patriotischen Parteien ein Treffen hatten, was prinzipiell alle Parteienfamilien machen. Die Patrioten haben sich getroffen in Madrid im Februar 2025 und haben da ihr Treffen auch unter das Motto gestellt, Make Europe Great Again. Die waren natürlich stolz, dass quasi ihr Mann in den USA, Donald Trump, die Wahl gewonnen hat, angelobt wurde und das Programm Make America Great Again zu laufen begonnen hat. Also haben sie ihr Treffen Make Europe Great Again genannt. Und da war ein Mann dabei aus Amerika, nämlich Kevin Roberts. Wer ist dieser Kevin Roberts? Das ist der Präsident, Direktor der Heritage Foundation. Das ist ein konservativer Think Tank, den gibt es seit den 70er Jahren. Der hat immer wieder Präsidenten beraten, Programme erstellt, politische Ideen etc.
War immer schon eher republikanisch?
War immer republikanisch, ja. und auch eher auf der rechten republikanischen Seite der republikanischen Partei. Hat aber im Prinzip vertritt so die Grundlagen einer republikanischen, einer konservativen Partei. Freie Marktwirtschaft, möglichst kleiner Staat, individuelle Freiheit, starke Verteidigung etc. Das kennt man. Jetzt unter Trump sind die ganz auf Trumps Linie eingeschwenkt. Denn ich meine, jetzt freie Marktwirtschaft mit seinen Zöllen wäre eigentlich nach alter Schule der Heritage Foundation ein No-Go gewesen. Aber man arrangiert sich. Und interessant ist, dass die Heritage Foundation vor der zweiten Wahl von Donald Trump ein Projekt gestartet hat, nämlich das Project 2025. Vielleicht haben das manche schon gehört. Am Ende war das ein 900 Seiten starkes Dokument, in dem drin steht, wie eine Regierung Trump, wenn sie 2025 angelobt wird, arbeiten soll. Und da steht sehr konkret drin, was man alles machen soll. Da stand zum Beispiel drin die Abschaffung des Bildungsministeriums in Washington und viele, viele Dinge, wie man das auch institutionell macht mit den Executive Orders, mit diesen präsidentiellen Verordnungen. Und Kevin Roberts, der Präsident dieser Heritage Foundation, hat auch den Beinamen bekommen Mastermind of Project 2025. Also er ist quasi der geistige Vater dieses Projekts. Und dieser Kevin Roberts nimmt teil an dem Treffen der patriotischen Parteien unter dem Titel Make Europe Great Again. Man kann sich also vorstellen, dass Herr Roberts auch Ideen hat, wie man in Europa Dinge umsetzen kann, die so ähnlich wie das in den USA war, wo man sich gedacht hat, manche Dinge gehen ja eigentlich gar nicht. Man kann die Dinge nicht einfach so verordnen. Da gibt's ja den Kongress, der müsste das beschließen, das ist dessen Kompetenz. Und plötzlich hat man gesehen, da gab's einen Plan und die haben's zum Teil einfach gemacht. Auch Dinge, wo man vermutet hat, dass die Gerichte das stoppen würden, wurden durchgedrückt, trotz Verfahren, trotz Urteilen etc. Und man kann vermuten, dass Roberts auch versuchen wird, die europäischen Parteien auf ihrem Weg zum Brechen dieser europäischen Institutionen zu beraten.
Und auch dieses Thema, Heritage Foundation und die Kontakte nach Europa, werden wir uns auch in Zukunft nochmal genauer anschauen. Ich würde noch mal ganz gerne auf Grönland zurückkommen und auf die Außenpolitik, wie sie unter Trump II umgesetzt wird. Also Trump, ich weiß, er sagt jetzt hat er vor einer Woche oder vor zwei Wochen hat er militärische Mittel zur Eroberung oder Annexion Grönlands ausgeschlossen, aber das heißt nicht, dass das Thema jetzt für immer erledigt ist. Also ich glaube,
wir
wissen es einfach nicht, genau. Und das war auch immer schon wieder die Kehrtwende von der Kehrtwende da. Also ich glaube, die Dänen sind immer noch sehr angespannt und in Wahrheit hätten die Europäer dem ja auch wenig entgegenzusetzen, würden die USA jetzt Truppen schicken. Ne? Aber diese neue Außenpolitik, ne? Was finde ich total rauskommt, ist, dass einfach jetzt das Recht des Stärkeren vorwiegt. Ne? Also es geht nicht mehr um Regeln und um Demokratie und um eine regelbasierte Ordnung, sondern das Recht des Stärkeren soll bestimmen. Und da möchte ich jetzt noch ein Zitat vorspielen, das diese Außenpolitik perfekt auf den Punkt bringt. Das stammt von Stephen Miller. Stephen Miller ist Vizestabschef im Weißen Haus und er berät Trump auch zum Thema nationale Sicherheit, aber seine Rolle geht weit darüber hinaus. Also er ist in Wahrheit einer der mächtigsten Männer im Weißen Haus. Hören wir uns kurz einen Ausschnitt aus einem Interview mit dem TV-Sender CNN an.
We live in a world in which you can talk all you want about international niceties and everything else, but we live in a world, in the real world, Jake, that is governed by strength, that is governed by force, that is governed by power. These are the iron laws of the world that have existed since the beginning of time.
Also er sagt, man kann Nettigkeiten austauschen auf dem internationalen Parkett, aber in der echten Welt regiert Stärke, Gewalt und Macht und das sei bestimmend und so sei das immer schon gewesen seit Anbeginn der Zeit.
Und jetzt würde ich noch einwenden. Wir haben jetzt gezeigt, wie gefährlich die verschiedenen Akteure sind, wie gefährlich die Situation für die Europäische Union ist, wie stark alle werden, wie sie sich vernetzen etc. Aber man sieht am Beispiel Grönland, dass das durchaus nach hinten losgehen kann. Trump hat plötzlich gesagt, er will Grönland haben, oder gar nicht so plötzlich, aber plötzlich war es sehr dringend. Und Europa war schockiert. Und da gab es plötzlich zwei Reaktionen, auch innerhalb der patriotischen Parteien, die ja eigentlich sich so eher als Verbündete von Trump sehen. Die ungarische Regierung hat gesagt, das ist eine bilaterale Sache zwischen den USA und Dänemark. Die haben sich komplett abgeputzt.
Ist uns quasi wurscht.
Ja, genau, das ist uns egal, geht uns nichts an. Haben mehr oder weniger Dänemark als EU-Staat fallen gelassen. Frankreich, die französische patriotische Partei, das Rassemblement National, dessen Chef Jordan Bardella ist, der war entsetzt und hat das auch kundgetan und hat gesagt, wir müssen uns zur Wehr setzen gegen solche Aktivitäten von der USA.
Aber glaubst du, dass das dann sowas wie eine Zerreißprobe werden könnte, also jetzt innerhalb der Patrioten, das Thema?
Ich glaube nicht, dass die Patrioten, also dass diese Fraktion an Grönland scheitern wird, aber es wird ihr möglicherweise schwerfallen, immer wieder einen Konsens zu finden, und es wird möglicherweise allen gemeinsam auch oft schwerfallen, sich auf Trump weiterhin zu berufen. Also dieses Make America Great Again, zu sagen, wir wollen das jetzt umlegen auf Europa, wie sie das im vergangenen Jahr noch gesagt haben, wird möglicherweise nicht wahnsinnig populär sein. Wenn wir sehen, was in Minnesota passiert ist, wo bereits zwei Personen erschossen wurden von diesen Einwanderungsbehörden, die das machen, was sich patriotische Parteien auch in Europa wünschen, nämlich eine Remigration zu veranstalten, die eben so funktioniert, wie man das jetzt erlebt in den USA, dann wird die europäische Bevölkerung möglicherweise noch ein paar Mal nachdenken, ehe sie sagt, super, wir folgen den Patrioten auf diesem Weg.
Auch weil es für Trump eng werden könnte. Ne? Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass das in Amerika alle toll finden.
Klar, und sowas er ist, glaube ich, nirgendwo gerät. Populär, ne? Wenn man und, sieht, wie Bürger erschossen werden.
Ja.
All diese Fragen werden wir in weiteren vielen Podcasts beackern. Noch viel detaillierter einzelne Fragen herausgreifen. Es wird Reportagen geben, haben wir schon erwähnt. Und wie gefährlich das tatsächlich wird, wie das ausgeht, welche Richtung die Europäische Union nehmen wird. Bereits in diesem Jahr, es kommen ja wichtige Momente, es wird die ungarischen Parlamentswahlen geben
im April.
Später dann kommen noch die Kongresswahlen. Auch die werden Auswirkungen auf Europa haben, weil die amerikanische Politik stark davon beeinflusst wird. Es wird viel passieren, wir werden dranbleiben und wir hoffen, Sie werden diesen Podcast weiterverfolgen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wir freuen uns drauf. Und wir freuen uns auch, wenn Sie uns schreiben. Sollten Sie eine Frage haben oder uns Feedback geben wollen, können Sie uns ein E-Mail schicken.
Am besten an meine Mailadresse, die lautet treichler.robert@profil.at.
Und wir freuen uns selbstverständlich auch, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.